Heimkehr und Heiratsantrag, unverhoffte Rückkehr, der eigene Herd. Fünfmal schon hatte der Frühling Wald und Flur mit neuem Grün geschmückt, seitdem Helena das Haus der Pflegeeltern verlassen. Immer noch war sie auf Wildenstein, die treue Dienerin, die liebreiche Pflegerin der Kinder, die unermüdliche Gehilfin im Haushalte des Schlossverwalters. Wohl trat bisweilen das Bild früherer Tage ihr in die Seele, und das bitter wehmütige Gefühl des Alleinseins in der Welt wollte sie anwandeln. Doch Tätigkeit und Pflichtübung leiteten ab vom trüben Sinnen und füllten grünenden Ranken gleich die Lücke ihres Inneren. Leise keimende Hoffnungen erleuchteten es wohl mit dem Scheine künftiger glücklicher Tage. Schon wehte der Wind wieder über die Haberstoppeln, weder die Wachtel in den Furchen noch die Lerche in den Lüften ließen ihr Lied mehr erschallen. Da schritt ein Wandersmann auf der Straße von Sigmaringen stromaufwärts durch das Donautal. Er war vorbeigezogen an der alten Hochfeste Wirrenwag, welche ein Wächter über das Tal von schroffen Fels herniederschaut. Bereits war die Sonne dem Untergehen nahe, als der Wanderer sich auf die rechte Talseite gewendet, wo ein nur wenig gangbarer Pfad hinzog. Lange Schatten ruhten auf dem tiefen, felsumgürtelten Grund und seinem grün flutenden Strom. Nur die hohe fürstenbergische Burg Wildenstein schaute kühn noch den Tagesgestirn ins leuchtende Antlitz. Eine Gestalt aus längst verflossener Zeit schien der ernste, schmucklose Bau den Pilgrim im Tale zu begrüßen. Auf steilem Pfade stieg der Fremde den zackigen Felsgipfel hinan. Vor der Zugbrücke, welche mit ihrem langen Armen, einer riesigen Spinne vergleichbar, den breiten Felsspalt überdeckte, stand er eine Weile still, das Haus mit seinem gewaltigen viereckigen Turme zu beschauen. Das Dach hing nur lose in eisernen Schlaudern darüber, denn die felsgewölbte Stirne des Bauers trotzte auch dem zerschmetternden Wurfgeschoss. War die Brücke aufgezogen, so fanden nur noch Raben und Geier den Eingang in das einsame Felsennest. Dumpf dröhnte die alte Brücke, als der Wanderer in luftiger Höhe über den Abgrund schritt, um durch das finstere Tor in den engen Burghof zu gelangen. In abendlichem Dunkel erblickte er hier an den mittelalterlich überdachten Ziehbrunnen, welcher durch den Felsen bis auf die Sohle des Stroms niedergeht, ein Mädchen eben im Begriff, ein kupfernes Wassergefäß auf den Kopf zu heben. Einem schüchtern, forschenden Blicke des Mädchens in das sonnengebräunte Angesicht des jungen Mannes folgte freudig überraschendes Erkennen. Es war Hieronymus und Helena. Wie eine weit verschleppte Taube freigelassen den Flug wieder nach dem wohlbekannten Dache richtete und die Schwalbe nach vergangenem Winter wiederum die alte Heimat sucht, so kehrte der Langgewanderte nach fast fünfjähriger Abwesenheit in die Heimat zurück. Das Verlangen, Verwandte zu sehen und die bewährte Jugendfreundin hatte den Heimkehrenden bewogen, die Heeresstraße zu verlassen und den rauen, wenig begangenen Weg im Stromtal einzuschlagen. Als zartes, feingeputztes Herrenkind war sie einst dem schlichten Knaben im Zwielichtkittel gegenübergestanden, und jetzt sah er das bürgerlich und häuslich gekleidete Mädchen vor sich, ihm die schöne, doch etwas schwielige Hand zum Gruße darreichend. Freundlich aufgenommen von dem Vettersleuten und ebenso gut bewirtet, weilte der Reisende einen Tag auf dem Schlosse. Als er des Morgens wieder führbars zog, den steilen Felshang hinunter, sah man den sonst eilfertigen Wanderer wiederholt nachdenklich stehen bleiben, als habe er etwas vergessen, etwas liegen lassen oben auf der Burg. Öfter blickte er zurück nach dem Orte, den er eben verlassen. Wiewohl ein dichter Herbstnebel verhüllend um die Felsen zog und die kahlen Giebel des Hauses nur undeutlich aus dem Duft hervorschauten. Offenbar fesselte den Blick des Dahinziehenden ein mehr als gewöhnliches Interesse. Dennoch vermögen wir nicht viel mehr zu berichten, als dass unser Freund hatte versprechen müssen, übers Jahr wiederum auf Besuch nach Wildenstein zu kommen. Unverkennbar aber ist gewesen, dass die Züge des Wanderers von innerer Freudigkeit erglänzten, wie die grünende Flur vom hellen Streiflicht der aufgehenden Sonne. Dem heimgekehrten Sohne war die Freude des Wiedersehens von Vater und Mutter leise getrübt durch die Wahrnehmung, wie die so sehr Geliebten seitdem merkbar gealtert hatten. Die Heimat übte auf den gereiften jungen Mann ihre wohltätigen Zauberkräfte. Manches erschien ihm jetzt im veränderten Lichte. Der rosige Schimmer der Jugend hatte den wenig fantastischen Tagesbeleuchtungen weichen müssen. Aber er hatte hier seine Jugend verlebt, und wenn er um sich schaute, so sproßten auf jenem Platze, auf jedem Busch im Feld und Wald alte Erinnerungen auf, die ihm wie Blumen ihre erquicklichen Düfte zuwehten. Doch nicht als Träumer und Phantast war er zurückgekehrt, obwohl er sich anfangs vorgenommen, sein Besuch solle nur ein vorübergehender sein, so war sein ganzes Sinnen und Trachten doch alsbald auf Tätigkeit und festen Lebenslauf gerichtet. Seit seiner Einkehr in Wildenstein schien es, habe er ein ungewisses Streben ins Weite aufgegeben, und schon in den ersten Tagen seiner Wiederkunft war dem durch Romulus eine wohl zu erwägende Idee geboten. Dieser, der langjährige Student, hatte, wie er seinem Freunde Hieronymus vor Jahren schon geschrieben, wirklich umgesattelt und sich dem Schulfach zugewendet. In Donaueschingen, wo er bei dem dortigen Normallehrer und Musikpräzeptor Unterricht genommen, hatte er ein gutes Examen gemacht und also gleich eine Anstellung auf dem Wald erhalten. Bei einem Besuch in der Heimat war er mit Hieronymus unter anderem auch auf die Uhrenindustrie zu reden gekommen. Welche Industrie in dem Tal, wo er den Schuldienst versah, besonders schwunghaft betrieben wurde. Namentlich die Uhrenschildmalerei war es, welche zur Zeit mehr und mehr selbstständig sich ausbildete. Zu den größeren Spieluhren mit Gestellen und Säulchen wurden ganze Tableaux verlangt, die geübte Kräfte als die bisherigen verlangten, und Romulus machte seinem Freunde den Vorschlag, die Sache in die Hand zu nehmen. Hieronymus war nicht abgeneigt. Ein Anfang ward gemacht, ein gesegneter Fortgang fehlte nicht. Denn nach kurzer Zeit waren seine Arbeiten weit und breit in der Umgebung bekannt und gesucht. Eine Uhrenhändlerkompanie bot ihm bald auch Kapitalien zur Vergrößerung des Geschäftes. Aber er schlug es aus, um seine Selbstständigkeit nicht zu gefährden. Wo aber ein guter Grund gelegt, das Gedeihen sichtbar ist, da wenden die Augen des Nachbarn sich hin, denn sie wissen mit Salomo, dass im Hause des Weisen ein lieblicher Schatz sei. Der Stabhalter praktisch in allem, was er tat, gab dem Meister Schildmaler nicht undeutlich zu verstehen, dass er noch eine zweite hübsche Tochter habe und auch imstande sein würde, seinem braven Schwiegersohn nachhaltig unter die Arme zu greifen. Aber auch in diesen, wie im Punkt des Anerbietens der Uhrenhändlerkompanie, schien Hieronymus ziemlich harthörig zu sein. Und wo der Sitz des Übels lag, konnte entnommen werden aus einem Zwiegespräch in Hüfing, worin Hieronymus gegangen war, um seine dortigen Freunde zu besuchen. Es war am Herz-Jesu-Fest, welches Fest der Stadt immer viele Gäste aus der Umgebung zubrachte. Auch das Bäbele von Wildenstein war zum Besuch der alten Eltern gekommen. Die kirchlichen Feierlichkeiten waren vorüber und die Familie und Hieronymus im Hausgärtlein versammelt, den lauen Sommerabend im Freien zu genießen. Man plauderte von allerlei, und als endlich die Mutter Anaketa ins Haus sich begeben, um ein Nachtessen zu richten und auch ihren Mann sich vom Bänklein erhoben hatte, um die Vogelkäfige aus dem Garten in die Stube zu bringen, hatte Hieronymus mit der Verwaltersfrau in den Wegen auf- und abgehend ein Gespräch angefangen. Die Frau äußerte sich scherzhaft über sein Glück und gratulierte ihm zu den vorteilhaften Heiratsanträgen, die ihm, wie sie von ihrer Mutter gehört, gemacht worden seien. Hieronymus ging auf den Scherz ein. »Ich bin ein Glückskind«, sagte er, »ihr habt recht, Base. Und ich muss euch auch gestehen, dass ich das Heiratskapitel seit neuerer Zeit öfters in Betracht ziehe. Zum freiwillig ledigen Stand, mein ich, gehört ein gewisses Genie. Oder ab einer solche Selbstgenügsamkeit, wie sie mein Freund Severin besitzt. Zu beidem fühle ich keine Anlage in mir. Meiner Natur nach bin ich mehr zu folgsamem Ehemann geschaffen. Folgsam, wiederholte die Base lachend, das ist eine Tugend, die eine Frau sehr glücklich machen kann. Da ihr aber, wie man hört, so heiklich seid, so wär ich doch begierig auf eure Wahl. Vielleicht ist sie gar schon getroffen, diese Wahl, warf Hieronymus zum Ernst übergehend hin. Ich will offen mit euch reden, Frau Baas. Seht, als ich im vorigen Herbst auf der Heimreise bei euch auf Wildenstein eingekehrt bin, da ist es dem lang in der Fremde gewanderten Menschen wieder einmal recht heimlich ums Herz geworden. Und ich gesteh's, als ich das treue Walten und Schaffen eurer Helene gesehen, habe ich unwillkürlich den Mann beneidet, der sie der Himmel einst als Frau an die Seite setzen wird. Euer Gusto ist nicht der schlechteste, versetzte schalkhaft die Base. Ei, ei, am End werde ich gar meine Haushälterin und Lehrerin meiner Kinder einbüßen sollen. Bedenkt doch. Bedenken, was soll ich bedenken, dass ein so braves Mädchen nicht mehr frei sein werde, nicht wahr? Richtig, etwas Ähnliches habe ich sagen wollen. Ich will euch ein Geheimnis mitteilen, Vetter, obwohl man nicht aus der Schule schwätzen soll. Ihr wisst, jedermann hat Geheimnisse, so ein Heiligtum, in welches nur Vertraute zuweilen einen Blick tun dürfen. Als mir Helene einmal ihre Andenken aus früheren Jahren im Haus ihrer Pflegeeltern gezeigt hat, habe ich auch etwas dabei gefunden, so wie alte Liebe rostet nicht. Briefe vielleicht von irgendeinem Verehrer, fragte Hieronymus ein wenig betroffen. Nicht weit neben die Scheibe geschossen, entgegnete lächelnd die Frau. Es ist so etwas gewesen, wie schön gemalte Neujahrswünsch. Spann auf den goldenen Bogen, Aurora, schönste Frau und dergleichen. Und das Mädchen hat mir gestanden, dass sie von jemand herrührten, den es nicht vergessen könne. »Also so sorgsam immer noch aufgehoben?« fragte Hieronymus in einem Ton, der nichts weniger als gleichgültig klang. »Ja, es sind schöne Zeiten gewesen«, setzte er bei. Und die Base glaubte zu bemerken, obwohl es schon dunkelte und die Fledermäuse bereits um die alte Stadtmauer und um das Gärtlein flatterten, zu sehen glaubte sie, dass es freudig wie ein heller Strahl über das Gesicht des jungen Meisters hinziehe. Aber noch eins, nahm die Base wieder das Wort. Vermögen hat sie keins, unterbrach sie Hieronymus. Das weiß ich. Aber ich denke, ihre guten haushälterischen Eigenschaften bilden ein Kapital, das sich reichlich verzinsen wird. Wenn ihr so rechnet, Vetter, entgegnete die Frau, so könnte ich mich vielleicht dazu verstehen, euch einen Liebesdienst zu erweisen. Ich nehme euch beim Wort, Frau Baas, versetzte Hieronymus lebhaft, ihre Hand ergreifend. Und noch denselben Abend verfasste er ein Schreiben an Helene, welches die Waltersfrau bestens zu besorgen versprach. »Das Fräulein möge nicht übel aufnehmen«, schrieb er, »wenn er sich die Freiheit nehme, einen Brief an sie zu richten. Es müsse mal gewagt sein.« Eilig wie ein rasch fließendes Waldwasser drängte es ihm den Ziele zu. Er komme sich vor wie Noah in der Arche, der die Taube ausgeschickt habe, die, so hoffe er, nun auch für ihn mit dem Ölzweig zurückkehren werde. Des anderen Morgens zogen beide Paare von dannen. Das Bäble nämlich mit dem Brief nach Wildenstein, Meister Hieronymus mit seiner Hoffnung nach Laubhausen. Und wir können nur wünschen, dass die Liebesbötin ihr anbefohlenes fester verwahrt gehalten als der Antragsteller seine Hoffnung. Denn unterwegs schon kam ihm allerlei Zweifel über die Aufnahme seines eiligen Briefes. War es vielleicht Selbsttäuschung, als er auf Wildenstein in den Augen des Mädchens ein besonderes Wohlwollen gegen ihn zu erblicken vermeinte? Doch wenn er dann wieder an die Mitteilung der Base dachte, so war es ihm, als wehe ihm frische Morgenluft an, alle Zweifel zerstreuend. Zu Hause angekommen, zählte der ungeduldige Mensch Tage und Stunden. Es war unmöglich, dass bald Antwort da sein konnte. Und doch blickte er jeden Morgen die Straße entlang, auf welcher der Amtsbot, der auch alle Privatbriefe besorgte, zu kommen pflegte. Mitten in diese mühende Unentschiedenheit hinein fiel aber ein Ereignis, welches einem Meteorstein ähnlich die ganze Nachbarschaft in Aufregung versetzte. Wie eine alte, bereit gewurzelte Tanne Generationen absterben und Jüngere um sich heranwachsen sieht, und in scheinbar unverwüstlicher Zähigkeit Wind und Wetter trotzend immer dieselbe bleibt, so lebt stets noch der greise Köhler Klaus, versah sein Handwerk mit den gewohnten Sorglichkeiten. An seinem Schürbaum gelehnt sah der Alte in jenen Tagen einen fremden Mann den Kohlplatz zuschreiten. Er hielt den Wanderer seiner Kleidung nach für einen Jakobbruder, der auf dem Weg nach Hüfing im Begriff stehe, zum dortigen Jakobifest zu pilgern. Der Fremde war angetan mit einem braunen Pilgergewand, während ein breitrandiger Hut sein ernst schauendes Gesicht beschattete, welches in stark ausgeprägten Zügen tiefe Spuren ungewöhnlicher Erlebnisse trug. Der Ankömmling hatte den Alten begrüßt und, wie es schien, ermüdet dem rauchenden Meiler gegenüber auf dem Rasenplatz genommen. Fragen an den Alten hatte dieser in gewohnter Dienstfertigkeit beantwortet. Nachdem der Unbekannte die große, altersgraue Gestalt des Köhlers einige Augenblicke unverwandt anblickte, sagte er forschend: »Wie geht es eurer Familie?« »Des Stabhalters, meint ihr? Gut, Goblob.« »Und eurer anderen Schwiegersohn?« Der Alte schwieg betroffen und misstrauisch. »Ich habe gehört, er lebe noch«, fing der Fremde wieder an. »Würdet ihr ihn wieder erkennen, alter Vater, wenn er jetzt auf einmal vor euch stünde?« Klaus schaute blitzenden Auges dem Manne ins Gesicht. »Tollberg«, schrie er in heftiger Bewegung, »weiche Versucher«, und zum gewaltigen Schlag ausholend schwang der Köhler den Schürbaum. Der Pilgersmann aber nahm den Hut vom Kopf und sagte gelassen: »Schlag zu, wenn es dann besser ist. Seht her, Vater, meine Haare sind so grau wie die eurigen.« Da ließ der Alte die Arme sinken und stöhnte: »Und euer Kind?« »Werdet ihr wiedersehen, wenn es Gottes Wille ist«, versicherte Tollberg. »Und mein ungeratener Sohn, euer Kamerad?« »Dieter«, entgegnete zögernd der Schwiegersohn, »dem wird Gott gnädig sein.« »Also tot, verzeih ihm, wie ihm sein Vater verzeiht.« Der Alte musste sich setzen, seine Knie wankten. »Ihr sollt alles hören, über alles Auskunft erhalten, aber jetzt fasst euch. Kommt zur Hütte und von da in euer Haus. Lasst den Jungen hier beim Geschäft zurück. Kommt.« Tollberg fasste den alten Mann am Arme, ihn nach der Hütte zuführend. Und nach kurzem Verweilen sah man sie weiterschreiten in der Richtung nach der Wohnung des Köhlers. Klaus hatte niemanden noch den Namen des Freundes genannt. Doch verbreitet sich bald das Gerücht, Tollberg sei wieder da und suche seine verlorene Tochter, welche mit den Landfahrern herumziehe. Von dem Angekommenen wusste man nur so viel, dass er, nachdem er in der frühen Morgenstunde lange auf dem Grabe Johannas verweilt, den anderen Tages schon wieder das Tal verlassen habe. Nach etwa einer Woche war der Fremde bei Nacht wieder im Haus des Köhlers angekommen, und gleich des anderen Morgens in der Frühe empfing Meister Hieronymus in seiner Werkstatt ein Handbillett, von Tollberg unterzeichnet, worin dieser ihn einer notwendigen Unterredung halber zu sich ins Haus des Köhlers einlud. Der Meister säumte nicht lange, denn es war ihm alsbald klar, dass man von ihm Auskunft erwartete über Tollbergs Tochter, mit welcher er ja in früher Jugend so oft zusammen war und welche er vor wenigen Jahren noch bei den Vaganten getroffen hatte. In der Wohnstube des Köhlers eingetreten, fand Hieronymus daselbst einen ältlichen, mild ernst aussehenden Herrn, welcher, nachdem er sich überzeugt, dass er in dem Angekommenen den rechten Mann vor sich habe, also anfing: »Entschuldigt, junger Freund, dass ich euch hierher bemüht. Ich heiße Tollberg, ohne Zweifel habt ihr diesen Namen schon nennen gehört. Und ihr wisst auch, dass ich der Schwiegersohn des Feuchbach Klaus bin. Dass ich ein Töchterlein hier zurückgelassen, will euch ebenfalls nicht fremd sein. Ja, man sagte mir, dass ihr sie näher kennen solltet.« »Wenn ich nicht irre«, versetzte zögernd Hieronymus, »so kenne ich sie allerdings. Wir waren früher oft zusammen. Doch jetzt im Augenblick wäre ich nicht imstande.« Der Sprecher stockte, es war ihm ein zu heikler Punkt, die fatale Vagantengeschichte zu berühren. »Ich verstehe schon«, fiel der alte Herr ein, »ich will jedoch gleich von der Hauptsache mit euch reden. Nachdem der Himmel die Tochter glücklich in die Arme ihres Vaters zurückgeführt hat, gestand mir das Mädchen, als ich sie nach allem ihren Lebensumständen genau befragte, dass sie ihr Vertrauen und ihre ganze Lebenshoffnung schon von früher her auf einen wackeren jungen Mann gesetzt habe. Sie glaubt auch, dass ihr besagter junger Mann wohl zugetan sein. Ich habe, fuhr er mit bewegter Stimme weiter, ich habe in diesem Punkt eine zu herbe Schule durchgemacht, als dass ich die Neigung meines Kindes hemmend in den Weg treten möchte. Weil mir nun, schloss der Sprecher mit lächelnder Miene, das Mädchen einen gewissen Hieronymus als ihren Freund bezeichnet, so habe ich euch heute hierher rufen lassen. Dem Angeredeten war bei dieser Wendung der Rede siedend heiß geworden, erinnerte sich wieder der Zutulichkeit Schönrösels gegen ihn, als er sie damals im Walde getroffen. Verwirrt und verlegen wusste er nicht, als sogleich etwas Passendes zu erwidern. Herr Tollberg, der sein Schweigen für Schüchternheit auslegen mochte, fuhr ermunternd fort. Ich wünsche, junger Freund, dass ihr allen Stücken euer Zutrauen auf mich setzen möchtet. Ich höre, dass ihr tätig und strebsam seid. Ist euch mit einem Kapitälchen zur Erweiterung eures Geschäftes gedient, so sprecht offen. Verehrtester Herr, fiel jetzt Hieronymus mit Entschiedenheit ein, für euren gütigen Antrag muss ich höflichst danken. Ich glaube, vorerst mit Fleiß und Beharrlichkeit meine vorgestecktes Ziel ohne fremde Hilfe zu erreichen. Aber was das andere, nämlich eure Tochter, anbetrifft, so will ich offen und aufrichtig gegen euch sein, wie ihr es gegen mich seid. Eure Tochter, ja, ich habe sie gekannt schon in frühester Jugend. Sie war meine Gespielin. Ich erinnere mich auch, dass sie immer besonders freundlich gegen mich gewesen ist. Doch die Jahre und Verhältnisse haben uns getrennt. Es sind vielleicht schon 6 bis 7 Jahre oder länger, seit ich sie zum letzten Mal im Wald in der Nähe des Grubentobels gesehen und gesprochen habe. Die Geschichte am Stöckleturm kam ihm zwar auf die Zunge, doch hielt er stockend inne. Tollberg schaute den Sprecher groß an, aber Hieronymus fuhr fort. Wenn sie aber ihr Vertrauen in mich gesetzt hat, so tut's mir herzlich leid. Meine Hoffnung und mein Entschluss stehen fest. Ich kenne ein Mädchen, und wenn es geht, wie ich hoffe, und sie mir ihre Neigung zuwendet und Gott meinem Tun und Schaffen Gedeihen schenkt, so soll niemand als sie die Gefährtin meines Lebens sein. Und wenn ich heute zum Millionär, ja zum König würde, so sollte keine andere als sie meine Königin sein. In Tollbergs Mienen drückte Erstaunen und Betroffenheit sich immer deutlicher aus. Eure Gesinnung muss man ehren, aber was redet ihr da? Fügt er kopfschüttelnd bei. Im Wald vor 7 Jahren? Der junge Meister fühlte seine Lage immer peinlicher werden, Tollberg aber schritt unwirsch, fast verdrießlich nach der Kammertür. Da sprecht selber miteinander, ich kann nicht klug werden aus der Geschichte. Halb starr blickte Hieronymus auf die geöffnete Tür, als befürchtete er einen Auftritt wie Weiland in der unterirdischen Bettelküche. Da trat Tollberg wieder ein, an seiner Hand, nicht Schönrösel, sondern Helena in all ihrer Lieblichkeit, gleich einer in lauer Frühlingsnacht aufgebrochenen Rose. Wie vom bösen Zauber gebannt stand er der Freund da. Also Helena, des reichen Tollbergs Tochter? Dieser Gedanke durchfuhr ihn blitzschnell, und er vermeinte, seine Hoffnung vor seinen Augen versinken zu sehen. Lächelnd aber trat das Mädchen auf ihn zu. »Ich bin euch eine Antwort schuldig, Hieronymus«, sagte sie treuherzig. »Hier«, und damit legte sie ihre Rechte in die seinige, und freudig überrascht drückte der Überglückliche ihre Hand an seine Brust. Überlassen wir jedoch die beiden ihrem Glücke und wenden uns, wie der Leser wohl nicht anders erwarten wird, zunächst der Geschichte Tollbergs zu. Nach der Zurückkunft ins Vaterhaus lebte der junge Mann in der ersten Zeit noch ganz vom Andenken seiner Johanna. Wenn die Verhältnisse ihm wie ein lastendes Gewicht niederdrückten, schwangen sich die Gedanken in jede friedlichen Tannenwälder, wo sein liebendes Weib seiner harrte. Nicht allzu lange jedoch konnte sein leicht veränderliches Wesen festhalten an solch sehnsüchtig unbefriedigenden Schattenbildern. Der Tod Johannas traf bereits den für die Welt erzogenen Sohn reicher Eltern in einer Stimmung merklich verkühlten Herzens, und es kam bald so weit, dass der junge Herr seine Verbindung mit jener Tochter des Waldes kaum noch als einen unüberlegten Streiches einer jugendlichen Verirrung gedachte. Wo lag die Versorgung des hinterbliebenen Kindes, dem von Natur aus nicht zu gewissenlosen Menschen geschaffenen Vater, am Herzen? Dieses Kind jedoch musste auswärts erzogen werden. Der Jugendstreich seines Sohnes sollte und musste vertuscht bleiben. So wollte es die Ehre des Hauses. Der Sohn erinnerte sich jener freundlichen Familie des Obervogts, die er während seines Aufenthalts im Schwarzwald kennengelernt. Hier konnte man das Kind unterbringen. Fern von der verfeinerten und verbildeten Welt sollte das Töchterlein eine anständige, aber einfache Erziehung erhalten. Später, wenn sich die Verhältnisse geändert, kalkulierte der Vater, konnte die herangewachsene Tochter ja immer noch in die Arme des unbekannten Vaters zurückgeführt werden. Durch den geistlichen Herrn in Laubhausen wurde die Sache auch befriedigend ins Reine gebracht. Der Obervogt mit seiner Familie war unterdessen von seinen frühen Posten abgerufen und in ein fernes Städtchen des Kinzigtals, später als Amtsrat nach Hüfingen, versetzt worden. Ein regelmäßiges Jahresgehalt sollte für die Mühen und übernommene Pflege entschädigen. Nachdem sich dieser Knoten im Leben der jungen Helena Tolberg so befriedigend gelöst hat, hatte er der Stimme der Vernunft und der seines Vaters so weit Gehör gegeben, dass er es für gut fand, sich wieder zu verheiraten. Es war begreiflich eine vorteilhafte Partie, eine Heirat nach der Mode. Ein Sohn dieser Verbindung entsprossen wurde in Paris erzogen. Nach dem Tod des alten Fabrikherrn aber war die Bande der ehelichen Liebe bereits schon so lose geworden, dass eine beiderseits gewünschte Trennung des Paares erfolgte. Die Vorläufer der Revolution hatten sich eingestellt. Man weiß, welch ein Schauplatz von Unfug und Grollen gleich zu Anfang dieses Weltereignisses das Elsass gewesen. Tolberg war es gelungen, zur rechten Zeit noch einen, wenn auch kleinen Teil seines Vermögens nach Basel in Sicherheit zu bringen. Zur Flucht aber wollte er sich nicht entschließen, wie viele Freunde ihm auch das Beispiel dazu gegeben. Da geschah es eines Tages, als er kurz vorher einen anonymen Warnbrief erhalten, dass ein ungebetener, lange nicht mehr gesehener Gast vor den ernst nachdenklichen Fabrikherrn trat. Es war ein verwahrloster, wild aussehender Mensch, nicht mehr jung, auf dem schwarzen Filzhütlein, welches er beim Eintritt in das Wohnzimmer kaum ein wenig beiseite gerückt, prangte eine große dreifarbige Kokarde. Eine schlottrig umschlungene Halsbinde verbarg Hals und Kinn, halb zerrissen gestreifte weiße Pantalon, ein blautuchenes Militärkollett, einen rotwollenen Epauletten bezeichneten einen Neufranken. Der Dialekt aber, in welchem sich der brandweinduftende Bruder an den Hausherrn wendete, einen verkommenen Deutschen. »Bonjour, lieber Schwager«, lautete die Begrüßung. In merklicher Unruhe und mit einem Blick des Unwillens auf den Sprecher erhob sich Tolberg, ohne etwas zu erwidern. »Ich weiß«, fuhr der Eingetretene in maliziösen Ton fort, »dass ich hier bei meinem lieben Verwandten immer gern gesehen und mit Ungeduld erwartet werden.« »Du kommst«, fuhr Tolberg heraus, »jetzt gerade sehr ungelegen.« »Ungelegen«, wiederholte der andere höhnisch, »ich, der Diener, das Genie, wie man mich früher zu benennen beliebte.« »Zu oft schon hast du meine Güte missbraucht mit deiner Zudringlichkeit.« »Oho«, brauste Dieter auf, denn er war es wirklich. Aus dem Ton beliebt man aufzuspielen. »Ich bin jetzt der zudringliche Lump. Ah, richtig, ich habe ja keine hübsche Schwester mehr, mit welcher sich der Herr en passant verlustieren könne.« Doch jene Zeiten sind vorüber und jetzt wirft man den Dieter in den Winkel wie einen durchgetretenen Stiefel. »O Foudre«, schrie der halb betrunkene Altgeselle in anscheinender Erbosung, »verdammter Royalist, Kerl, ich spieß dich wie einen zappelnden Frosch.« Er hatte aus einem Knotenstock, den er in der Linken hielt, einen Stockdegen gezogen und die spitze Klinge in den zitternden, erblassten Tolberg auf die Brust gesetzt. »Doch halt, du dauerst mich, Schwager, du steckst in böser Haut, und der gutmütige Dieter, dem man schon so oft in diesem Haus die Tür gewiesen, das gutmütige Bruderherz kommt, um dich zu verwarnen. Schau, die Axt ist am Baum, der Club in Schlestedt hat deinen Untergang beschlossen. Ich bin nicht sein Mitglied und ist nicht sein Vorstand mein deutscher Landsmann aus dem Badischen? Wenn Monsieur Tolberg, der Aristokrat, nicht heute Abend noch vor Sonnenuntergang das Felleisen schnürt, hier fuhr Dieter mit dem Finger quer über den Hals. Tolberg erblaßte. Schau, fuhr der Klubist fort. Dieter, das Genie, hat so spekuliert, du warnst den sorglosen Schwager und hilfst ihm, in Eil einige Trümmer seines Reichtums zu retten. Fraternité, Egalité, brüderliche Teilung. Auch dem Republikaner liegt das Hemd näher als der Rock. Ehe jedoch Tolberg etwas auf diesen Vorschlag entgegnen konnte, wurde die Tür des Gemaches aufgerissen, ein Diener stürzte herein. »Rettet euch, Herr, wir sind verloren«, keuchte der Mann. Als wäre eine Bombe in das Haus gefallen, so wirkte diese Hiobsbotschaft. Es sei es, dass man sich bis zu seiner Flucht schon längst versehen, Tolberg eilt in das anstoßende Kabinett, reißt einen Koffer auf, nimmt daraus eine Schatulle und verschwindet durch ein zweites Zimmer, sein Diener hinter ihm her. Dieter, wie ein Rüde, dem eine nahe Beute entrinnt, stürzt den Flüchtigen nach. Tolberg und der treue Diener durcheilen den anstoßenden Garten, übersteigen die Mauer und gelangen glücklich ins Freie. Der Ort war aber schon umstellt von den Sendlingen des Schlettstaderclubs. In dem Augenblick, als der zu Tod erschrockene Fabrikherr mit seinem Diener querfeldein gegen ein nahes Gehölz sich wenden will, vertritt ihnen Dieter den Weg. Wie eine Katze war er hinter den beiden her über die Mauer geklettert. »Halt«, schrie er mit vorgehaltener Klinge, »die Schatulle, das Geld, so entkommst du mir nicht. Eine Minute verloren und alles verloren.« Tolberg wirft die hemmende Last von sich, aber vom Garten her nahen Stimmen, sie waren entdeckt, einige Schüsse krachten. »Ich hab mein Teil«, röchelt Dieter, vorwärts auf das Angesicht fallend, über die Geldkiste, die er eben im Begriff war, aufzuheben. Die anderen rennen gegen den Wald, aber auch von dieser Seite kommen Bewaffnete, schneiden ihnen den Weg ab und bringen die Flüchtlinge zur Haft. Tolbergs Güter wurden konfisziert, er selbst in den Kerker geworfen. Das über dem Haupt des Unglücklichen schwebende Fallbeil sollte übrigens sein Opfer nicht erreichen. Tolberg hatte Mittel und Wege gefunden, aus dem Gefängnis zu entkommen. Ein ehemaliger Handelsfreund verbarg ihn in seinem Haus, nachts führte ein vertrauter Knecht den Verkleideten aus der Stadt. Als Tolberg beim Scheine einer Straßenlaterne dem stummen Führer ins Gesicht schaute, erschrak er innerlich. Er glaubte, Columban, den ehemaligen Köhlerknecht des Vorbach-Klaus, vor sich zu sehen. Beim Abschied wollte er ein Geldstück in die Hände des Führers drücken. Der Mann wies es von sich. »Ich kenn euch«, sagte er trocken zu dem Flüchtling, »behaltet in Gottes Namens, was ihr habt.« Nach wochenlangem Umherirren war es Tolberg gelungen, Nizza zu erreichen. Ein toskanisches Handelsschiff, welches nach Livorno segelte, nahm ihn auf. Am zweiten Tag der Fahrt aber wurde das Schiff von algerischen Kosaren angegriffen, genommen und nach Oran gebracht. Das Los Tolbergs, wie all seiner Gefährten, war die Sklaverei. Zu harter Feldarbeit angehalten, hatte der Unglückliche jetzt Muße genug, während manchen schlaflosen Nächten sein bisheriges Leben zu überblicken. Ein Strahl bessernder Selbsterkenntnis musste in sein Inneres gefallen sein. Seine Hände falteten sich oft zum Gebet, und wenn ihn sein Geschäft an den Meeresstrand führten, blickte er tränengefüllten Auges über die endlose Flut, die ihn trennte von allem, was ihm einst angehörte. Es waren viele Jahre verflossen, der Sklave hatte seinen Herrn gewechselt und sein neuer Dienst führte ihn bisweilen in das sardinische Konsulatsgebäude. Dort gelangte es ihm, Verbindungen zu knüpfen und endlich durch die bereitwillige Vermittlung des humanen Konsuls aus Deutschland sich die nötigen Gelder zu seinem Loskauf zu beschaffen. Der Freigelassene hatte seinen Weg zunächst nach Italien genommen und nach glücklicher Fahrt in Civitavecchia gelandet, gerade in dem Augenblick, als zur Feier eines christlichen Festtages Heeresgeläute von den Türmen der Hafenstadt erschallte. Überwältigt von dem Eindrücke dieses lange nicht mehr gehörten Klanges fiel der Pilgrim auf sein Antlitz und Tränen benetzten den Boden. Sein nächstes Reiseziel war Rom, von da pilgerte er weiter der Schweiz zu, wo jedoch sein Aufenthalt nicht länger dauerte, als es zum flüchtigen Ordnen seiner Vermögensverhältnisse vonnöten gewesen. Hier erfuhr Tolberg denn auch das Schicksal seines in Paris zurückgebliebenen Sohnes. Er war bald nach der Flucht des Vaters als ein Opfer der Revolution gefallen. Jetzt wanderte der Pilger rastlos dem Schwarzwalde zu, denn in die Heimat und die früheren Lebensverhältnisse zurückzukehren vermochte er nun nicht mehr. Nachdem Tolberg, wie wir gesehen, den alten Schwiegervater noch am Leben gefunden, galt der nächste Besuch der verwitweten Amtsrätin. Die gute Frau konnte ihren Augen kaum trauen, als sie den längst Verschollenen vor sich sah, von dem sie nur wusste, dass er dem Blutgerüste entkommen und nun geflüchtet war. Stets noch auf die mögliche Rückkehr des Geächteten hoffend, hatte sie, dem gegebenen Wort treu, immer noch gezögert, die Pflegetochter in ihrem Verwandten auf dem Walde bekannt zu machen. Das Fortziehen des Mädchens aber zur befreundeten Familie durfte der Frau umso unbedenklicher scheinen, als es überhaupt nicht in ihrer Macht gestanden, solches zu verhindern. Zudem waren die Jahresgelder, welche man sonst regelmäßig bezogen, seit dem Verschwinden Tolbergs ausgeblieben. Dokumente über Heimat und Abkunft der Pflegetochter, welche der Amtsrätin früher schon durch einen alten geistlichen Herrn eingehändigt worden, hatte die Frau für den Fall unerwarteten Todes bei Gericht hinterlegt. Eben war Helena den ihrigen bei einer Feldarbeit behilflich, als sie mit dem Bedeuten nach Hause gerufen wurde, dass der Bruder ihres unbekannten Vaters, den sie manches zu danken habe, auf Wildenstein angekommen sei und sie alsgleich zu sprechen wünsche. In ihrer ländlichen Kleidung, die Ärmel aufgeschürzt, betrat das Mädchen die mittelalterliche Verwalterswohnung, wo Tolberg ihre harrte. Bei diesem Anblicke Helenas war der Vater fast sprachlos, er glaubte Johanna vor sich zu sehen. Helena aber eilte mit liebenswürdiger Hast auf ihn zu, ergriff seine Hand und bedeckte sie niedergebeugt zu seinen Füßen mit Küssen. »O Gott, der Vergelter alles Guten«, sprach sie mit bebender Stimme, »lohne ihnen alle Wohltaten, die ihre Güte einer Weise in so reichlichem Maße gespendet.« Kaum fühlte der alte Herr noch genug Kräfte, das dankbare Kind aufzurichten und an sein Herz zu drücken. »Keine Weise«, rief er, »meine Tochter, mein gutes, geliebtes Kind.« Vater und Tochter umfassten sich und hielten sich in langer, sprachloser Umarmung. Als nach diesem Wiederfinden die Frau Amtsrätin in die Stube trat, flüchtete sich Helena aus der Umarmung des Vaters an die Brust der Pflegemutter, und in Liebe, Dank und elterlicher Wonne schlugen drei bewegte Herzen. Ein neuer schöner Tag für Helena war derjenige, welcher sie in das Tal zurückführte, wo ihre Wiege stand, zu ihren Verwandten und vor allem in die Arme der leiblichen Schwester ihrer seligen Mutter. Dem alten Klaus war jetzt noch die Freude beschieden, seiner Enkelin, der Tochter der unvergesslichen Johanna, noch einmal ins Gesicht zu schauen. Mit besonderer Freundschaft und Innigkeit schloss sich auch Florentina an die bräutliche Helena an. Was aber soll ich erzählen? Von Vater Matthias, von Mutter Anastasia. Im Sohne sah der Vater alle Hoffnung erfüllt, und in Helena hatte die Mutter eine liebende Tochter, eine Pflegerin ihres Alters gefunden. Zum Sitze häuslichen Glückes war eine niedere Hütte des Greisenpaares geworden, welches bisher so mutig unter allen Lebensverhältnissen ausgeharrt. Hieronymus hatte im Frühjahr in der Nachbarschaft ein Haus gekauft und vollständig sich darin schon eingerichtet. Von der Hochzeit unseres Brautpaares mag man nur so viel berichten, dass das familiäre Mahl in der Mühle stattgefunden. Severin, unseres Meisters erprobter und langjähriger Freund, war seit einiger Zeit schon zu ihm auf den Walde gezogen. Der Aufenthalt in der, wie er meinte, so geräuschvollen Stadt an der Land- und Heeresstraße war ihm verleidet. Sprach man ja noch allenthalben schon wieder von einem Kriege, und der Junggeselle fürchtete nicht so sehr, als wieder Einquartierung zu bekommen. Als Gehilfe und Mitarbeiter im Geschäft der Schildermalerei war es vorzüglich, die Aufgabe des kunstgeübten Altgesellen, die Gestelle oder Kasten der Spieluhren zu bauen, zu schnitzen und in allerlei Art und Weise zu verzieren. Durch Severin nun und Romulus war die geräumige Müllerstube für das Hochzeitsmahl begrenzt und mit passenden Inschriften geschmückt worden. Ein freundliches Geschick führte noch einmal alle unsere Bekannte hier zusammen. Wir sehen bei der fröhlichen Feier den Großvater, die Eltern und Pflegeeltern der Brautleute, die Kinder von Helens Pflegemutter, den Onkel Stabhalter mit Frau und Töchtern, Dionys und Florentina sowie den Laubhauser, unten am Tisch Philipp und Juliana, Peter und seine Agathle, den Kaiserzoller und sein Weib. Der Feldwebel als Veteran mit dem wohlverdienten Ehrenzeichen auf der Brust, Frau Anna Käther, die es sich jedoch nicht nehmen ließ, heute das Mahl bereiten zu helfen, der große Schulmeister Bachweber, Severin und Romulus waren die anderen Festgenossen. An der Tafel sah man den letzteren eifrig beflissen, Platz zu finden, neben Martina, der Herzenserkorenen, der zweiten Tochter des Stabhalters. Dieser war anfangs der Werbung des Normalschullehrers und sein Töchterlein nicht sonderlich hold gewesen. Aber Juliana, gleichsam austilgend den Auftritt beim Ausmarsch ihres Landessturmmannes, war des Bachwebers eifrigste Fürsprecherin beim Vater geworden und hatte diesen ausdrücklich umzustimmen gewusst. Romulus hatte die Freude, bereits beim Mahl sich vom Stabhalter als Bräutigam und künftigen Schwiegersohn proklamiert und von allen herzlich beglückwünscht zu sein. Etwas später erschien auch der junge Pfarrer im Brauthause. Der alte Geistliche war bereits vor einigen Jahren heimgegangen und der Neffe ihm im Amte gefolgt. Der Verwalter von Wildenstein und das Bäbele, seine Frau, hatten den persönlichen Einladungen der Brautleute leider keine Folge geben können. Diese dagegen ihnen versprechen müssen, ihre Hochzeitsreise ins Donautal zu machen. Wenn es wahr ist, dass verklärte Geister noch teilnehmen an den Leiden und Freuden der Lieben, welche sie hier zurückgelassen, wahrlich, so musste es heute geschehen, wo Tollbergs Blick oft und ausdrucksvoll auf der lieblichen Gestalt der Braut hafteten und das Bild der seligen Johanna vor seine Seele trat. Wenn in zweier Freundinnen Herzen je ein wehmütiger Gedanke sich einmischte, so war es die kindliche Treue, mit welcher Helena und Florentina den Augenblicken geliebter Toten ein stilles Opfer brachten. Es musste angenehm gewesen sein, dies Opfer, denn der Geist ungetrübter Seelenheiterkeit schien fortwährend sich niedergelassen zu haben über alle, die da anwesend waren beim Festmahle. Allen war es, als gehörten sie einer Familie an, deren Glieder nach langer Trennung sich glücklich wiedergefunden. Severins schön geschriebene Verse an der Stubentüre, an welcher zwei goldene, mit Rossketten verschlungene Haar prangten, wurden zum eigentlichen Wahlspruch des Festes. Einigkeit ein festes Band, halt zusammen Leut und Land, wenn alle Uhren zugleich schlagen ein, wird Fried in allen Landen sein.